Gereifte Weißweine? Herzlich willkommen zurück im Probeschluck Podcast. Heute eine absolute Weingutsikone zu Gast. Und zwar ist Nikolaus Saas vom Weingut Nikolaihof aus Mautern in der Wachau zu Gast. Und wir philosophieren über so einiges, aber hauptsächlich über gereifte Weißweine. Bereit für den Probeschluck? Ja, herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Heute eine ganz besondere Folge für mich. Ich habe mich schon echt lange jetzt drauf gefreut. Es gibt sicher sehr viele coole Gäste bei uns im Podcast. Aber gerade zu diesem Thema, glaube ich, kann man sich einfach keinen besseren Podcast-Gast vorstellen. Nikolaus Saas vom Weingut Nikolaihof. Herzlich willkommen im Probeschluck-Podcast. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute da bist.
Ja, danke Raphael, dass ich da sein darf. Freut mich auch sehr. Und ich finde das Thema einfach so ganz, ganz spannend und auch sehr für die Zukunft wichtig, weil ich glaube, es ist der Zeitgeist einfach da, dass man auch reifere Sachen trinkt und nicht nur junge Sachen.
Absolut. Du hast das Thema schon angesprochen, gereifter Wein. Also ich muss sagen, ich bin wirklich ein totaler Fan von gereiften Weißweinen, egal ob das jetzt gereifter Wein ist in der Flasche oder auch noch im Fass oder was auch immer beim Weingut. Ich bin ein richtiger großer Fan und ich glaube, gerade in Österreich wird es immer mehr Thema. War früher vielleicht gar nicht so, aber wir werden da noch genau drauf eingehen. Vielleicht stellst du dich und das Weingut ganz kurz vor, für die, die noch gar nicht kennen. Ich glaube, dass es nicht unbedingt so viele gibt da draußen, aber vielleicht gibt es den einen jungen oder die junge Sommelier, die vielleicht noch ein paar Wörter braucht dazu.
Ja, ich bin der Nikolaus oder Niki oder Nico, ich höre auf ziemlich alles, vom Nikolaihof, also auch relativ einfach zu merken. Ich bin in der vierten Generation jetzt Winzer von der Familie am Hof. Also mein Urgroßvater hat den Hof 1894 gekauft. Ich habe 2005 übernommen und darf seitdem eigentlich jetzt fuhrwerken am Nikolaihof und dort halt das Erbe meiner Eltern, die ja Gott sei Dank beide noch leben, aber das Vermächtnis halt einfach weiterführen.
Sehr cool. Also ältestes Weingut in der Wachau oder allgemein in Österreich, aber in der Wachau lokalisiert. Und ich glaube, die Weine haben mich schon sehr lange jetzt irgendwie begleitet in meiner Karriere, aber trotzdem auch im Privaten, muss man sagen. Also ich trinke es wahnsinnig gern, weil es einfach diesen frischen Stil so mitbringt und auch diese lebendige Säure und ganz viel mehr. Aber prinzipiell, was euch natürlich auch noch ausmacht, biodynamisches Weingut, Weinreifung, um was es heute geht und noch ganz viel mehr. Aber bevor dass wir zu dem Thema kommen, möchte ich dir nur ganz kurz irgendwie zwei Weine irgendwie in den Raum werfen, die definitiv mit euch und speziell jetzt da mit mir irgendwie eine Geschichte haben. Und das finde ich so spannend, warum das überhaupt zu dieser Folge mit dieser Weinreifung irgendwie gekommen bin. Und das ist auf der einen Seite der Fass Severin, ja, der Riesling. Und ich glaube 1997 ist das der Jahrgang, gibt es das?
Genau, Severin 1997.
Genau, 97, den ich vor gut einem Jahr getrunken habe und das hat mich so fasziniert. Ja. Natürlich als Sommelier probiert man schon viele Sachen, die länger auf der Hefe waren, aber dass das mit so viel Frische und so nur so lebendig war, das hat mich so fasziniert und mich da noch ein bisschen reingelesen. Und der zweite Wein, der mich auch sehr begleitet hat, war tatsächlich der Nikolauswein. Und das war in Tirol, in Ischgl. Und da habe ich den relativ oft ausgeschenkt, weil du musst wissen, ich bin ein großer Süßwein-Fan. Und ich finde erstens einmal den Namen richtig cool. Und also auch vom Geschmack aus, ich muss ehrlich sagen, gerade diese Weinreifung ist ja gerade beim Süßwein bei euch ja ein spezielles Thema. Und ja, deswegen ist er zu dieser Folge gekommen, unter anderem wegen den zwei Weinen und die definitiv sicher einer meiner Lieblingsweine neben der Baumpresse bei euch sind. Aber ja, kommen wir zum Thema Weinreifung. Ich habe jetzt mit dir auch schon so ein bisschen reingeschaut, so in euer Portfolio, was macht ihr? Und im Vergleich zu anderen habt ihr ja zu dieser junge Jahrgang Federspiel, ist es in ganz vielen Restaurants, wenn sie es gerade ausschenken, Jahrgang 22. Warum?
Weil wir es können.
Ja, okay.
Nein, wir haben jetzt Gott sei Dank den nächsten Schritt gemacht oder machen den nächsten Schritt gerade. Wir haben ein neues Lager gebaut, wir haben mehr Platz jetzt und wir wollen überhaupt nichts mehr vom Hof geben unter 18 Monat Lagerzeit. Mhm. Und wir sind jetzt gerade mit den ersten 23er rauskommen, da wo jetzt schon sehr, sehr viele mit den 24er rauskommen. Und das tut einfach auch den Federspielen, dem Hefeabzug, dem Zwickel, also unsere leichteren Weine, einfach gut, wenn sie ein Jahr länger liegen. Sie sind runder, sie sind einfach ausdrucksstärker, sie sind einfach besser als was ganz Frisches.
Mhm. Ich finde es ja beim Thema Federspiel ja so spannend, weil doch ganz viele, vielleicht nicht unbedingt in der Gastronomiebranche, aber irgendwie doch viele Konsumenten und Konsumentinnen irgendwie Federspiel ja doch jung trinken, am besten vielleicht sogar im ersten Jahr und gar nicht unbedingt reif trinken. Aber im Landersbacher oder in ganz vielen anderen Restaurants gibt es zum Beispiel auch Federspiele von euch, die sehr gereift sind. Also ich kann mich erinnern an ein Federspiel vor die 2000er oder irgendwie um die 2000er herum, die wahnsinnig frisch waren, die überhaupt nicht irgendwie drüber oder irgendwie jetzt da schon, wie soll ich sagen, ja, drüber waren. Das hat mich so gefesselt. Warum funktioniert das bei eurer Weine? Oder warum funktioniert das bei anderen Weinen vielleicht nicht? Nee. Oder?
Da gibt es eine lineare Gründe, also da ist einfach eins und das macht man und dann reift es so gut. Schau. Aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist definitiv die biodynamische Landwirtschaft. Dass die Weine einfach viel, viel mehr Kraft haben, viel lebendiger sind, viel langlebiger sind einfach dadurch. Und das ist ja alles spontan vergoren, keine Reinzuchthäfen, keine Enzyme. Das heißt, die Weine werden nicht hergerichtet, dass sie jung zum Trinken sind, sondern dadurch brauchen sie auch ein bisschen. Das ist oft ein bisschen enttäuschend, wenn man von uns irgendwas jung trinkt, weil da sagt man, ja, schmeckt okay, aber es ist nicht irgendwie besonders. Aber denselben Wein zwei Jahre später, dann macht er auf, dann entwickelt er sich. Mhm. Und das war ja früher auch nicht so, dieses Jungwein trinken. Das ist ja erst zu Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gekommen, dass die Leute diese Jungweinwelle ist da gekommen. Also die Medien haben immer über jüngere Weine geschrieben, immer frischere und die Leute sind immer, Junker ist dann kommen zum Beispiel, war eine tolle Sache damals und innovativ und super und Cashcow, aber der Qualität des Weines hat das nicht gut an, dieses schnelle Herrichten. Mhm. Ist ja oft so, dass dann eben genau nach zwei Jahren wieder kaputt sind oder noch schneller und diesen Trend haben meine Eltern und jetzt auch ich einfach nie mitgemacht, sondern wir wollten einfach wirklich Weine machen, wie früher, extrem langlebig, extrem trinkfreudig. Das ist ja auch was verträglicher. Mhm. Das haben wir auch ganz oft, dass Leute sagen, sie können keine junge Weine trinken, weil die Säure und alles Mögliche, sie vertragen es nicht. Aber wenn ein Weißwein dann einmal, und eben nicht nur der Smaragd, sondern eben auch der Federspiel oder der Hefeabzug, 5, 6, 7 Jahre alt sind, dann vertragt der Körper die Weine auch ganz anders als ein Junge.
Mhm. Ich finde es ja, wie du sagst, jetzt gereifte Federspiele, 5, 6, 7 Jahre. Ich habe jetzt da gesehen, ihr verkauft einen Late-Release-Federspiel, Jahrgang 16. Also ich finde erstens einmal den Jahrgang sowieso richtig cool. Also ein bisschen kühler, frischer, säurebetonterer Jahrgang allgemein. Sehr regnerisch, oder? 16 gewesen, ja, genau. Kann man sagen. Ja. Aber ich finde es so cool, gerade beim Federspiel, ja, dieses gereifte. Habt ihr immer schon so die Weine so lange gereift oder irgendwie auf der Flasche oder irgendwie auf der Hefe, war das immer schon Thema?
Nein, es ist eben so Ende der 80er, Anfang der 90er losgegangen mit unseren Vinotex-Weinen. Also früher ist ja eh ganz normal gewesen, dass ein Wein 2, 3 Jahre liegt. Da ist ja gar nichts ganz frisch am Markt gekommen, sondern da ist immer so ein bisschen ein Backup, eine Reserve im Keller gehalten worden, auch für schlechte Zeiten, Hagel, Frost. Wir wissen ja in den letzten Jahren, was für Katastrophen alle gibt. Das hat es ja früher auch schon gegeben. Mhm. Und deswegen war die so eine Grundgeschichte für die Alten, dass gesagt haben, eine Ernte im Fass, eine in der Flasche, eine im Verkauf. Also es haben früher ganz, ganz viele Weinbauern 2, 3 Ernten liegen gehabt, um Weine in schlechten Jahren zu haben, weil die Rechnungen kommen ja trotzdem, die Gebietskrankenkasse will ja Geld, die Mitarbeiter wollen ja Geld, und wenn ich 2 Jahre keine Ernte habe, dann ja, schaut es eh blöd aus, dann kann man zusperren oder das Grundbuch, im Grundbuch steht die Bank drin oder so.
Ja, voll. Du hast ja auch natürlich einen Probeschluck mitgenommen. Mit was wollen wir denn starten? Ich glaube, du hast einmal die Baumpresse und einmal die...
Ja, das ist recht witzig. Ja? Ich habe mir das auch schon überlegt. Das ist gar nicht so einfach bei den zwei Weinen.
Ja, das haben wir gedacht.
Weil
ja.
Die Baumpresse ist jetzt der 15er ja. Und die Vinothek ist jetzt 2008. Ich würde tatsächlich mit der Vinothek anfangen.
Dann fangen wir gerne mit der Vinothek an. Genau, der Riesling 2008 hast du gesagt, gell?
Genau, jetzt direkt aus der Flasche. Ich würde empfehlen, zu dekantieren.
Ja.
Es tut den Weinen extrem gut, wenn sie ein bisschen Luft kriegen. Gerade die reiferen Sachen, die brauchen einfach Zeit.
Mhm.
Ja, zum Wohl. Danke,
ja, dass ich da sein darf. Ja, danke für die Zeit. Das ist auch ein spannendes Thema, was du gerade angeschnitten hast mit reiferen Weinen, die dann aber noch etwas Zeit brauchen. Es gibt ja doch viele, die dann denken würden, okay, jetzt ist der Wein ja schon ziemlich gereift. Jetzt gebe ich dem noch etwas Luft. Ja. Jetzt vom Kopf her würden wir viel denken, okay, jetzt würde der vielleicht eher weniger Luft brauchen, dass er nicht irgendwie oxidiert drüber ist, schal wird, was auch immer. Aber ich weiß genau, was du meinst, gerade bei gereifteren Sachen, die dann irgendwie schon, die so lange in einer Flasche drin waren, die einfach ein bisschen Zeit wieder im Glas brauchen oder irgendwie im Dekanter oder was. Ich kann es total nachvollziehen, ja. Aber ich glaube, viele würden da vielleicht gar nicht so dran denken.
Na, überhaupt bei Weißwein ist es einfach nicht so gängig. Rotwein ist überhaupt kein Thema, das weiß jeder, das kann jeder.
Ja.
Weißwein müssen wir einfach noch dran arbeiten. Aber man kann sich vorstellen, jetzt ist der Wein einfach jahrelang, je länger es in der Flasche ist, desto wichtiger ist auch das Dekantieren. Der ist jetzt nur relativ frisch in der Flasche. Das ist 2,8, das haben wir jetzt im Monat, muss ich jetzt nachschauen, April 24 gefüllt.
Echt wahr?
Also der ist jetzt relativ frisch auf der Flasche. Da ist er nicht so tragisch. Mhm. Weil da ist er eh bewegt worden, da ist eher das Problem, dass er nach dem Füllen eigentlich untrinkbar war, dieser Wein.
Mhm.
Komplett zerfallen, das hat ihm einfach so mitgenommen. Aber jetzt liegt der Wein eben 16 Jahre, 24 gefüllt, fast 16 Jahre im Fass, ruhig. Er wird ein bisschen zugefüllt oder regelmäßig zugefüllt, das ist eben ganz wichtig. Es wird hin und wieder der Schwefel angeschaut, wenn zu wenig Schwefel hat, dass man ein bisschen aufschwefelt. Braucht aber nicht viel im großen Fass, weil das ist eh so ein großes Gebinde und das stabilisiert sich einfach selber.
Ja.
Also da ist so relativ stabil und ruhig und sonst was. Und dann pumpt man rauf, dann füllt man, filtriert wieder. Aus Sicherheitsgründen wäre eigentlich nicht notwendig, aber ich will nicht, dass irgendein Holzstückerl oder ein Flickerl oder sonst was drinnen ist.
Mhm.
Das heißt, eine ganz grobe Filtration, also nichts EK, also nicht steril, sondern einfach einen groben Filter vorgeben. Dann ist er drinnen, dann ist er mal komplett fallen, dann kannst du mal ein halbes Jahr nicht trinken und im Oktober haben wir erst angefangen, jetzt den am Markt zu bringen. Und ich empfehle jetzt aber noch mindestens eigentlich ein Jahr zu warten, bis man aufmacht. Weil es reicht nicht nur die Fassreife, die Weine brauchen auch eine Flaschenreife. Das ist, also das haben wir jetzt schon einige Verkostungen gemacht, wo wir denselben Wein in der Flasche gelagert haben oder im Fass gelagert haben. Und die Unterschiede wären einfach, je länger es dann auch in der Flasche sind, nach der langen Fassreife, desto schöner wären es eigentlich dann. Also das ist ganz spannend zum Verkosten. Da haben wir in Deutschland einmal eine Rundreise gemacht mit unserem dortigen Partner Vinatorell, wo wir das als Masterclass, das Seminar gemacht haben, 10 Weine, Flaschen, also genau denselben Wein, also genau denselben, aber dasselbe Ausgangsprodukt praktisch, in der Flasche gelagert und im Fass gelagert.
Und okay,
das ist echt
spannend.
War ganz eine spannende Verkostung. Ja.
Das wäre tatsächlich sicher eine eigene Folge wert, das Thema. Aber ich finde das, also prinzipiell sind eure Weine ja im großen alten Holzfass sozusagen irgendwie gelagert. Also wenn man das jetzt irgendwie so ganz grob über die Produkte sagen
genau,
kann,
im großen
oder?
Alten Holzfass, also alles, also nicht jetzt die einfacheren Sachen, Hefeabzug, Zwickel, auch nicht Muscatella, Gewürztraminer, diese Sachen nicht.
Mhm.
Aber alles, was dann Lage ist, alles, was unsere Late-Bottled-Sachen sind, also die lang eben im Fass liegen zum Abfüllen, bevor es abgefüllt werden, das ist alles in großen, alten österreichischen Holzfass gelagert, von 2.000 bis 12.000 Liter.
Okay.
Du hast den 16er, du hast den 16er Riesling Federspiel vorher angesprochen, den Late Bottled. Der ist 6 Jahre in einem 12.000 Liter Fass gelegen.
Wahnsinn.
Das größte Fassel, was wir haben. Und das Schöne ist, es ist dann auch eine Menge dahinter zum Verkaufen.
Ja.
Das heißt, es ist nicht nur, du kriegst 2 Flaschen, aber nur, wenn du 2 Karton vom anderen Wein kaufst, sondern mit dem kann die Gastro einfach wirklich arbeiten. Das ist auch unser Ziel, also nicht die Gastro, sondern das Ziel ist, diesen Wein zu speisen, zu trinken.
Mhm.
Also dort wollen wir hin. Ob das jetzt Gastro oder vom Handel dann zum Privaten ist, ist uns relativ jetzt wurscht natürlich. Mhm. Aber das ist jetzt für mich ein Wein, der jetzt nicht so einfach zum Dahintrinken ist, sondern das ist ein Wein, der einfach so wahnsinnig gut als Speisenbegleiter verwendet werden kann, dass man den eigentlich dafür hernehmen soll.
Ja.
Und wir haben auch relativ viele Restaurants und Wirtshäuser und Bars und sonst was, die das einfach zum Essen servieren.
Mhm.
Und das macht einfach extrem viel Spaß dann.
Ja, voll. Also ich glaube, das mehreren Leuten irgendwie zur Verfügung zu stellen oder irgendwie möglich zu machen, sowas Greifsches zu trinken, ist super. Also der Vinothek ist ja jetzt 16 Jahre im Fass gewesen. Was mich da total interessieren würde, also dass die Leute da draußen verstehen, was das überhaupt für ein Aufwand ist. Du hast gesagt, dieses Nachfüllen. Wie oft musst du dich da um den Wein kümmern im Fass? Wie oft musst du da nachfüllen oder was muss man da nachfüllen?
Ich glaube, das ist... Also das Ziel ist definitiv ganz konsequent am Anfang des Monats immer runtergehen und nachzufüllen.
Okay, okay.
Das wäre die Wunschvorstellung.
Aber die Zeit
ist jetzt, es ist jetzt besser, seit meine Lebensgefährtin Katharina am Haus ist, am Hof ist, als Kellermeisterin. Jetzt sind wir nämlich zu zweit. Vorher war ich alleine. Das macht einfach ganz, ganz vieles leichter.
Das glaube ich.
Und jetzt schauen wir auch wirklich, dass wir das konsequent machen. Aber es ist immer so, alle 2-3 Monate haben wir schon runter müssen und das zufüllen, weil sonst bildet sich einfach eine Kammhefe. Dann hast du diesen Vinchon aus dem Jura. Ist nett, aber ist nicht das, was wir wollen. Also da muss man schon aufpassen, dass das einfach nicht zum Schimmeln anfängt um.
Ja.
Weil dann ist Fassler kaputt.
Ja.
Dann, wenn der Schimmel einmal drin ist im Holzfass, dann kannst du das eigentlich fast nur wegschmeißen.
Ja. Also die Fässer sollen im Optimalfall immer spunvoll sein und alles klar. Aber es ist, glaube ich, eine ganz schöne Menge, was da irgendwie über die Zeit, also über 16 Jahre im Fass, was da irgendwie, also dieser Angel's Share, also der, was da irgendwie verdunstet, oder das ist ja Wahnsinn, oder? Also da ist ja, muss man ja irgendwie was parat haben, oder?
Nein, es ist erstens nicht die große Menge.
Oh, echt? Okay.
Weil Gott sei Dank der Keller einfach so gut gebaut ist, dass da einfach die Luftfeuchtigkeit passt.
Okay.
Die Fässer sind alt, sie sind groß, sie sind innen zum Teil mit Weinstein Belag voll. Mhm. Das heißt, da ist einfach keine Verdunstungsfläche oder ist einfach weniger Verdunstungsfläche da.
Mhm.
Es sind 5, 6, vielleicht sind es einmal 10, 12 Flaschen im Jahr.
Okay.
Und das ist bei 16 Jahre jetzt 100 Flaschen, das sind 150 Liter bei 12.000 Liter.
Ja.
Ist es jetzt nicht die Welt.
Ja.
Also man darf sich nicht vorstellen, dass man da jetzt jedes Monat 20 Flaschen einlernen muss oder sowas. Ist bei kleinen Fässer, bei Barrique-Fässer natürlich ganz was anderes, weil du einfach viel mehr Oberfläche zum Volumen hast. Beim 12.000 Liter Fass hast du einfach relativ im Vergleich ganz, ganz wenig Holzkontakt.
Zu Wein.
Oder Oberflächenkontakt zum Wein, genau.
Ja, absolut. Es ist aber trotzdem, muss man schon betonen, ein wahnsinniger Aufwand. Also ich meine, 16 Jahre wo liegen lassen. Ich meine, ich bin jetzt 25, das wäre eigentlich über fast mal 3/4 Leben irgendwie an Wein irgendwo liegen lassen. Also erstens einmal der Platz. Also das ist schon sehr besonders. Also ich finde es... Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich den Wein da probieren darf. Also das ist ja schon was Besonderes. Und sieht man ja in Österreich nicht so oft, dass ein Wein so gelagert worden ist. Und deswegen möchte ich auch wieder auf den Wein zurückkommen. Ich habe jetzt da extra speziell gerade am Anfang nicht so viel sagen wollen über den Wein, weil ich 2-3 Mal reinriechen wollte und verkosten wollte. Ich finde es total spannend, gerade bei so Weine, dass sie am Anfang nicht gleich alles zeigen, was sie haben, sondern die so verspielt sind, wir haben jetzt gerade frisch aufgemacht, du sagst, belüften wäre natürlich optimal, aber ich finde es so cool, wenn dieses Komplexe nach dem zweiten Mal, dritten Mal reinriechen und verkosten, immer wieder mehr zeigt der Wein. Und was mich so fasziniert, ist diese Lebendigkeit, Frische am Gaumen, die Saftigkeit, und der Wein ist jetzt immerhin 17 Jahre alt, also sehr cool. Also Chapeau, muss ich echt sagen.
Und eine 12,5 Alkohol.
12,5 Alkohol.
Genau. Das ist auch ganz, ganz wichtig bei unseren Weinen, dass sie meistens jetzt sehr moderat sind im Alkohol.
Mhm. Jetzt, mittlerweile kann man in der Nase schon mehr sagen, es ist ja cool, weil es nicht nur das Primärfruchtige ist, sondern ich finde, die Hefe gibt einfach so einen erwachsenen Körper irgendwie da mit rein, diese Cremigkeit in der Nase. Also ich finde dieses Wort cremig in der Nase irgendwie schon, manche würden mir da auslachen, aber ich finde, das riecht schon so cremig, war einfach wahnsinnig spannend.
Und wie du sagst, der hat sich jetzt einfach die paar Minuten im Glas einfach jetzt schon so wieder verändert.
Ja.
Und das ist einfach
Das heißt, an die Kollegen und Kolleginnen da draußen, die jetzt den Vinothek auf der Karte haben oder privat irgendwie ausschenken, das heißt, du empfiehlst, einmal raus aus dem Kühlschrank, einmal belüften, gar nicht so kalt servieren wahrscheinlich, und einfach einmal im Glas dann ein bisschen Zeit geben.
Genau, und schönes. Also muss kein ganz großes Glas sein, also die Gabriel-Gläser sind nicht super dafür.
Ja.
Die passen einfach da perfekt, da ist schon ein bisschen Volumen da, aber nicht zu viel. Also ich würde jetzt nicht
ja. in... Ein Burgunder.
Jetzt, ja. Genau, also... Mhm. Sondern, ja. Mhm. Aber das ist eben auch wichtig, dem Gast zu sagen, dass lass dir Zeit mit dem Wein. Stell ihm auf Zeiten, wenn jetzt kein Weißwein, gerade in der Gastro, du hast einfach normalerweise oder sehr oft nicht die Zeit zum 2 Stunden vorher dekantieren. Mhm. Ist wurscht, wenn es auch nur 5 Minuten dekantiert ist oder sturzdekantiert und dann eingeschenkt, das bringt einfach schon viel. Mhm. Aber wenn der Gast Zeit hat und die Möglichkeit hat, dass man sagt, schieb das Glas auf Zeiten, lass es ein bisschen stehen, trink was anderes dazwischen, oder lass das letzte halbe Glas von der Flasche einfach stehen und trink es nicht aus, muss man nur mal aufpassen, dass nicht observiert wird.
Ja, das stimmt. Also im Optimalfall eigentlich sozusagen vor dem Aperitif schon ordern und dann nach dem Aperitif dann genießen.
Nicht zu warm, also jetzt nicht jetzt 17, 18 Grad, die klassische, unter Anführungszeichen, Zimmertemperatur, wie sie eigentlich bei Rotwein sein sollte, nicht 35 oder 25. aber doch 12, 13 Grad, 14 Grad sollte er schon haben, also das kann schon ruhig ein bisschen wärmer sein.
Ja, was mich da interessiert, also ich würde jetzt da schon sagen, dass der Riesling definitiv reif gelesen worden ist, ja. Aber wie kommt man dann dazu, jetzt hat er 12,5 Alkohol, ja, mit doch einem reifen Riesling, hat aber trotzdem noch eine frische. Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt wird es immer wärmer, viele Weingüter haben Probleme mit irgendwie dieser, mit Zucker, mit Alkohol, mit der Reife. Wie macht sie das? Ist das auch wieder auf dieses Biodynamische und die Bewirtschaftung irgendwie zurückzuführen? Oder was ist
das? Das glaube ich auf jeden Fall. Also da bin ich hundertprozentig sicher, dass das auch die Lösung für sehr, sehr viele Probleme in der heutigen Zeit ist, weil wir einfach in der Wachau definitiv eine der ersten oder die mit Abstand die ersten sind, die anfangen zu bläsen, haben aber trotzdem vollreife Trauben, aber halt mit weniger Zucker, das heißt weniger Alkohol, aber trotzdem dann eine schöne knackige Säure, was ja eigentlich hauptsächlich das Problem ist jetzt, dass die Säure einfach irgendwann einmal weggeht und die Ernte einfach, und die Ernte meistens einfach viel zu spät stattfindet. Aber was uns da ganz stark hilft, ist das Hornkieselpräparat. Das ist ein gemahlener Bergkristall, das in den Kuchen gefüllt wird, dann auf einen sonnendurchfluteten Platz gestellt wird. Dann speichert es die Sonnenenergie. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch und esoterisch ist ja heutzutage ein bisschen, nicht gern
oder hat
ein bisschen einen schlechten Touch. aber im Endeffekt ist es ja nichts Schlechtes. Aber das Spannende ist ja, dass dieses Hornkieselpräparat, das nehmen wir dann ungefähr einen Teelöffel, geben das in 40 Liter Wasser, dynamisieren es, also wir rühren es nach einem bestimmten Rhythmus, und diese 40 Liter Wasser werden dann ganz fein zerstäubt auf die Blätter, auf die Trauben ausgebracht. Machen wir 2-3 Mal im Jahr, kommt drauf an, beim Hagel kann man es machen, weil es beruhigt, also nach einem Hagelschaden, oder auch wenn die Trauben jetzt zum Weichwerden anfangen, dann sprühen wir das drauf und geben der Pflanze einen Impuls, dass sie jetzt weniger in das Triebwachstum gehen, sondern mehr in die Trauben die Energie reinstecken. Und das bringt uns ungefähr 2 Wochen früher die physiologische Reife. Und das ist, glaube ich, was man bei diesen Weinen sieht, dass sie einfach, wie du gesagt hast, reif sind, aber halt nicht hoch im Alkohol.
Ja. Ich finde das Thema so interessant. Also wir haben uns da ja schon einmal mit dem Mosenik irgendwie unterhalten über diese Präparate und die Information eben an den Boden und so weiter. Also wenn Sie da irgendwie noch mehr irgendwie wissen wollt, dann hört sich die Folge an, dann seid ihr irgendwie auch sehr gut informiert sozusagen. Dann kennt sich da jetzt da aus, was der Nikolaus jetzt da noch erzählt hat. Und also gerade diese physiologische Reife ist eigentlich bei euch dann wahnsinnig wichtig, oder? Also wie du sagst, eben nicht die Reife durch Zucker oder Alkohol oder sonst irgendwie was, sondern eben, dass der Buzen, ich bin jetzt der Kavinzer, ja, aber reif ist und irgendwie auch aromatisch ist, oder? Also du verkostest die Traube.
Genau.
Oder?
Also wir machen es einfach, natürlich, wir machen Proben, wir gehen durch, machen Bärenproben, weiß nicht, glaube ich, 200 Bären circa von, mhm. gehen wir so links und rechts in der Zeile durch, nimmt immer bei einer Traube von jeder Seite und unten eine Traube. Man muss nur aufpassen, weil man greift immer tendenziell zur vollreifen Traube ja. hin, aber das ist dann wieder nicht gut. Deswegen muss man echt schauen, dass man da einmal in den Stock reingreift, irgendeine, die ein bisschen unreif ausschaut, dass man da einfach wirklich Werte kriegt. Aber im Endeffekt, die Hauptentscheidung ist Kosten. Mhm. Kosten, Kerne anschauen, wie schmeckt es reif, hat das einen Ausdruck schon. Und das kann man auch nicht messen. Mhm. Also dieses Denken wie früher, boah, das hat 19 Grad.
Das ist reif.
Mhm. Das ist reif und mhm. je mehr Zucker, desto besser. Das muss man komplett abstellen. Also das ist in Zukunft, das ist glaube ich wirklich die größte Herausforderung, die der Weinbau einfach jetzt gerade hat. Auch die in die Köpfe des Winzers diesen Schalter umzulegen, weg von dem Zucker und hin zu einfach einem physiologischen reifen Traube. Ich meine, es ist ja immer noch so, dass gewisse THC-Gebiete, glaube ich, Lagen darfst nur ab 12,5 Alkohol draufschreiben oder so. Ich meine, das ist Schwachsinn. Mhm. Ganze THC ist Schwachsinn. Aber, aber man muss weggehen, um das mit Alkohol zu definieren und mhm. mit Zucker, sondern es geht um ganz was anderes.
Ja, absolut. Ja, das ist genau diese stupide Einteilung einfach, irgendwie in der Schubladen denken, erst dann ist es gut, es muss so und so sein. Wie du sagst, also es geht einfach um dieses Verkosten, reif sein. Also es gibt ja viel mehr Parameter, als wir das irgendwie auf ein Thema festzulegen. Ja, das finde ich gut und richtig. Absolut.
Es war ein großes Forschungsprojekt in Geisenheim damals, wie ich ein bisschen studiert habe.
Ja.
Nicht fertig, sondern war ein bisschen.
Du warst in Geisenheim?
Okay. Ich war in Geisenheim mit Abel Hartmut, Weingut Rebenhof.
Okay.
Wir gemeinsam dort Entwicklungshilfe geleistet für den deutschen Weinbau, sagen wir so.
Okay.
Die cool. außerschulische sensorische Weiterbildung war unser Hauptgegenstand.
Okay.
Nein, wir waren beide lernfaul, haben beide super Kontakte geknüpft, haben immer noch wahnsinnig gute Freunde, die wir dort kennengelernt haben, wo wir auch wegen Probleme anrufen, fragen kann, also das macht echt Spaß. Und dort war es eben ein großes Forschungsprojekt zu der Zeit, wie kann man Reife feststellen in einer Genossenschaft zum Beispiel, wo jetzt zig Kisten angeliefert werden. Bis jetzt, damals ist es einfach nur gewesen, mit dem Refraktometer anschauen, es hat so und so viel Grad, kriegst so und so viel Geld. Mhm. Aber das hat ja nichts mit Qualität zu tun. Und ich habe aber das nicht mehr weiterverfolgt, weil für uns ist das nicht wirklich interessanter jetzt.
Ja.
Solche Geräte, sondern bei uns ist es einfach durchgehend und kosten.
Mhm. Was man aber schon dann meinen mag, also wenn man jetzt irgendwie so denkt, was für Anforderungen, also auch in der Sommelier-Ausbildung, ich muss mir da bei mir auch zurückdenken, was lernt man denn überhaupt als Sommelier, der ja sehr viel irgendwie zu tun hat mit den Gästen und der dann auch natürlich irgendwie den Gästen das irgendwie erklären muss, was sind denn Anforderungen für einen Wein, dass der langlebig ist? Und da ist, was hört man da? Da hört man Zucker, da hört man Säure, da hört man Alkohol, was auch immer. Mich würde jetzt total interessieren, unabhängig von dem, was man bis jetzt irgendwie gehört hat oder was man gelernt hat als Sommelier, was würdest du sagen, was braucht ein Wein, dass der langlebig ist?
Ich glaube, das kann man nicht so allgemein sagen.
Okay.
Das muss man einfach wirklich das Weingut kennen.
Ja.
Dann kann man sagen, der Wein von dem Weingut, das ist langlebig. Das muss man aber probiert haben.
Ja.
Erstens schmeckt es mir oder schmeckt es mir nicht, weil es ist ja auch nicht so.
Ja.
Das ist klar. Aber so einfach jetzt drei Parameter sagen, dass der Wein dadurch langlebig
wird,
also das geht nicht. Das ist, ja.
Okay, finde ich cool. Ja, das habe ich noch nie so betrachtet beziehungsweise so gehört, weil man sagt auch immer, na, Wein muss vielleicht so sein, ja, oder dann wird vielleicht wer andere sagen, es braucht irgendwie einen speziellen Boden, Mineralik oder was auch immer, oder Säure oder was man immer alles für verschiedene Parameter hört. Aber ich finde es eigentlich ganz, ganz cool, wenn man darüber nachdenkt, das ist verkosten und ja.
Ich glaube eher, es ist, was man nicht macht.
Was man nicht macht?
Was der Wein nicht mit dem Wein nicht gemacht worden ist.
Okay.
Ich glaube, dass der Technikeinsatz, der Enzymeinsatz, der Hefeeinsatz die Weine einfach schnelllebiger macht.
Mhm.
Weil wenn du jetzt irgendwo eine Flasche Wein aus einem tiefen Keller ohne Etikett, du weißt genau, da war seit 50 Jahren jemand unten, hat alter Doppler, mit Naturkork vielleicht noch und sowas, mach das auf, das schmeckt.
Mhm.
Und das ist so, man muss nicht sein, es hat damals Weinfehler auch gegeben, ganz klar. Aber wenn ein Wein damals sauber produziert worden ist, bevor es eben diese ganze Technik gekommen ist, das schmeckt. Mhm. Das passiert mir immer wieder, dass man irgendwer fragt und sagt, du, ich habe da eine Flasche Wein gefunden, gibt kein Etikett, keine Ahnung, die Urgroßmutter ist vor 100 Jahren gestorben, das ist nur für ihr. Das kannst du aufmachen und trinken. Mhm. Das ist echt spannend.
Ja.
Deswegen ganz wichtig, viele Leute sagen, mal das alte Zeug wird gleich aufgemacht und wegklärt. Nie gleich wegschütten.
Immer verkosten.
Immer verkosten und dann dem Wein einen Tag Zeit geben an der Luft. Mhm. Wieder, was wir vorher gesagt haben.
Ja.
Also das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass da, das schmeckt am Anfang ein bisschen modrig, ein bisschen muffig. Vielleicht weil der Kork nicht, also nicht Korkgeschmack, aber sondern ja, einfach ein bisschen damodert ist. Mhm. Und das geht aber auch ganz oft dann weg und dann kann man den Wein am nächsten Tag gut trinken.
Das würde mich wirklich einmal interessieren, also so eine Verkostung, wie du sagst, ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das einfach wahnsinnig viel Einfluss auf den Wein hat, weil man ihn ja geschmacklich irgendwie mit diesen ganzen Sachen, mit der Hefe oder so, auch total verändern kann. Ja, was mich da auf dem Bezug irgendwie, glaube ich, sicher viele da draußen auch interessiert, was macht denn überhaupt diese Lagerung bei der Hefe? Jetzt haben wir diesen Riesling Vinothek da im Glas. Was macht denn diese Hefe? Ich habe einmal gehört, im Studium, es ist jetzt auch schon mittlerweile 2 Jahre her, ja, dass erstens natürlich die Langlebigkeit, Geschmack, Komplexität oder was auch immer alles beeinflusst, aber dass man dann auch weniger Mittel wie zum Beispiel Bentonit oder was auch immer braucht zur Stabilisierung, weil die Lagerung auf der Hefe da irgendwie was macht mit dem Wein. Was macht die Hefe?
Die Hefe stabilisiert einmal.
Okay.
Also die Hefe stabilisiert ganz lange. Also es liegt bei uns jetzt von den 24er Weine liegt praktisch noch alles auf der Vollhefe. Teilweise sind sie noch nicht trocken, die müssen noch gern. Das warten wir jetzt, bis das Wetter ein bisschen schöner wird. Also ich bin mir sicher, dass die Rieslinge, die jetzt sehr viele noch bei 20, 30 Gramm Restzucker hängen blieben sind im Winter, weil es einfach kalt worden ist, dass die jetzt, sobald es nämlich witzigerweise draußen warm wird, da ist der Keller noch kein Grad Temperaturunterschied, aber wenn draußen das warme Wetter kommt, fängt das alles wieder zum Gären an und blubbert weiter. Mhm. Das heißt, und solange das voll ist, solange es auf der Hefe liegt, kannst du es eigentlich relativ lang liegen lassen. Irgendwann einmal fängt die Hefe aber dann zum Stinken an. Mhm. Also da muss es dann auf jeden Fall definitiv einmal von der Vollhefe weg. Mhm. Das ist halt der Zeitpunkt, also wir haben jetzt wir schauen, dass wir alle Tanks, die wir leer haben, alle Holzfässer, die wir jetzt einmal leer haben, machen wir uns Kosthähne relativ weit unten bei die Fässer in Nähe vom Hefelager, dass man dort kosten kann. Weil du kostest sonst irgendwo in 1,5 Meter Höhe, da ist die Pippen, da kannst du die Sachen kosten, aber das kann ja unten schon wieder ganz anders schmecken und oben so und so. Also das ist ja immer, sobald das einmal ein bisschen länger im Fass liegt, dann bilden sich da ja Schichten, nicht nach 1-2 Jahren, aber wenn das jetzt 5, 6, 7 Jahre ist, das ist dann eher ein bisschen schwierig, auch zum Kosten aus dem Fass raus. Aber deswegen, dass man das in der Hefenähe einfach kosten kann, wie das schmeckt. Und dort fängt es an, dann ein bisschen zu oxidieren, ein bisschen, nicht mehr ganz so optimal zu schmecken und dann gehört es dringend weg von der Vollhefe einmal.
Okay.
Dann liegt es auf der Feinhefe, da wird es dann auch das erste Mal geschwefelt bei uns. Und dann kommt es irgendwann einmal, wenn es dann Lagenweine sind oder vielleicht eben länger liegen bleiben soll, in den Holzfasskeller runter. Und da wird aber relativ wenig bis gar keine Hefe bewusst mitgezogen. Mhm. Weil der Wein liegt jetzt 14 Jahre, 16 Jahre im Fass und die Hefe hört irgendwann einmal zum Leben auf. Die hat irgendwann einmal kein Potenzial mehr, irgendwas zu stabilisieren oder sonst was. Und wenn das zu viel Hefe ist, dann kann das Ganze wirklich zum Stinken anfangen.
Mhm, okay. Und
deswegen sind die Weine eigentlich ziemlich blank, die bei uns ins Holzfass kommen. Da ist, wenn man es dann, also wie ich den jetzt rausgezogen habe im April, haben wir gefühlt, 2 Monate vorher haben wir aus dem Holzfass rausgeholt, in den Stahltank, dass er sich wieder durchmischt, dass wieder alles einfach ordentlich vermischt wird, dass wir noch Qualitätskontrolle machen können, noch einmal alles einstellen können. Dann hast du unten einen Zentimeter Hefe ungefähr drinnen. Also das ist nicht die Welt. Also die Hefe ist da, glaube ich, nicht mehr wirklich nach so langer Zeit irgendwie eine Stabilisierung da.
Okay, das heißt, das Hauptthema, wo du meinst, dass es speziell die Veränderung ist, ist wirklich nur auf der Vollhefe.
Genau.
Ja. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das unterschiedlich schmecken wird bei so einem großen Holzfass. Ich meine, gerade nach einer Zeit, wenn sie wirklich die Vollhefe das schon abgesetzt hat, ich meine, da hat ja der Wein den meisten Kontakt ja, mit der Hefe und nicht oben. Also kann ich mir das total vorstellen, dass das unterschiedlich schmeckt. Aber man sagt ja dann immer, dass die, man betont ja das immer wieder, auf der Feinhefe ist das so und so lang gewesen und so weiter und so fort. Das hat dann wirklich gar nicht mehr so den großen Einfluss wie die Vollhefe oder was?
Also
was
schon ein Einfluss, klar, weil ja, es einfach ein bisschen, die Weine ein bisschen cremiger werden. Also so, okay, genau, so wie du vorher schon gesagt hast.
Ja.
Genau, aber das ist jetzt nicht mehr der ganz, also das sind halt diese ganz, ganz vielen verschiedenen, ja, Sachen, wo halt alles einen Einfluss hat. Der Boden, die Hefe, das Fass, die Sorte, klar, der Jahrgang, also das spielt dann alles zusammen einfach dann.
Ja, Wahnsinn. Also ich finde, ich bin ein großer Fan von diesen Hefe-gelagerten Weinen. Ich weiß nicht, also gerade diese Komplexität, ja, das ist eigentlich so mein Hauptding und diese Cremigkeit, obwohl wir reden da von einem Riesling, von einer guten Säure, von einem frischen Wein, aber einfach diese Cremigkeit. Ich glaube, dass ich konnte den ganzen Tag über den Wein reden. Also ich bin echt ein großer Fan. Also es wird sicher einer meiner Lieblinge. Also ich habe den Severin auch sehr gern gemacht. Was auch sehr gut ankommt, den Wein, was du dann als zweites dann später dann noch mit hast, die Baumpresse. Da habe ich dann noch ein, zwei Fragen. Aber bevor wir zu dem kommen, du hast ja schon angesprochen, diese Welle von Jungwein. Das möchte ich nur kurz thematisieren. Wo wir kurz vor dem Podcast auch schon gesprochen haben, ist, dass du das auch siehst, dass das so ein bisschen im Wandel ist. Im Wandel im Sinne von, es gibt immer mehr Weingüter, die wieder in die Richtung gehen, oder auch, dass der Gast oder der Sommelier oder was auch immer auch wieder mehr dieser Weine sucht, oder beides?
Also ich glaube, das ist beides definitiv der Fall. Und du brauchst auch beides.
Weil ja, sonst wäre schwer.
Genau. Nein, das haben wir schon gemerkt. Also ich glaube, dass da sich die letzten Jahre einfach wirklich sehr, sehr viel getan hat in Österreich. Sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen schuld dran.
Ja.
Mit einem ganz bestimmten Wein, den mein Papa noch gemacht hat. Ich habe 2005 übernommen.
Ja.
Das war ein 95er Winothek, der ja bei Robert Barker von David Schildknecht verkostet worden ist, Weinadvokat. Und als erster österreichischer Wein und erster trockener Riesling weltweit mit 100 Punkte bewertet worden ist.
Mhm.
Und ich glaube, das war so ein bisschen der Katalysator, die Zündung in Österreich, dass da auch wieder verstärkt mehr auf reife Weine. Also man hat schon gemerkt, dass er ein bisschen angefangen hat und sowas, aber seitdem merkt man halt schon, dass da einfach die Nachfrage einfach wieder viel, viel größer ist.
Ja. Ich finde ja das Thema allgemein irgendwie sehr spannend. Dann ist das gut bewertet und dann wollen das irgendwie viele nachmachen. Ich finde das sehr authentisch, wie ihr das macht, eben euren Weg, ja, was du oder ihr für richtig empfindet, wie euch Weine vielleicht sogar schmecken oder was ihr für eine Idee habt, irgendwie Weine zu machen. Und das dann irgendwie ja umzusetzen, finde ich total authentisch. Also das ist mir persönlich immer sehr wichtig, dass man so seinen eigenen Weg geht. Und das muss man absolut sagen, dass ihr das macht's, ja, und durch geht's. Und auch schon seit länger. Also wie du sagst, eben mit dem Papa und die Weine von 95, ja. Habe ich aber tatsächlich noch nie probiert. Also gibt's da noch irgendwie ein, zwei Flaschen, vielleicht sogar in privaten Kellern wahrscheinlich. Ne?
Also wir haben da ein bisschen was klar, wir ja, müssen natürlich was zurückhalten. Obwohl der Wein ja witzigerweise bei der Bewertung rausgekommen ist, war er schon ausverkauft, also was ja auch gut war, weil
ja,
sieht man braucht nicht den Wein.
Ja.
Also man kann ihn noch so verkaufen ohne eine gute ja, Bewertung. Aber es schwirren auf jeden Fall noch Flaschen um und um und immer wieder gibt es eine Verkostung, wo eine Flasche aufgemacht wird und so. Also ich habe mir selber 10 Jahre Sperre auferlegt. Das nächste Jahr auch, vielleicht reiße ich dann wieder einmal eine auf.
Ja.
Aber so viel Menge haben wir jetzt auch nicht, weil wir haben das ja eben Sachen schon weggelegt gehabt. Also vom Verkaufer raus, wir haben die Menge, die wir uns eigentlich aufheben wollten, schon weggelegt und dann ist die Bewertung rausgekommen und natürlich muss dann wieder irgendwo was mitnehmen und verkosten und tut der Geschenkflascherl und sonst was. Das heißt, das ist der Bestand nicht mehr so wirklich
ja,
groß. Aber lustige Geschichte noch zur ersten Winothek, die wir rausgebracht
ja,
haben. Also das war bewusst 1990, wie eben diese Jungweinwelle losgegangen ist, haben die Eltern gesagt, na, wir machen das jetzt anders. Wir legen jetzt an Wein 10 Jahre weg. 90 Riesling war das. Plan war 2000 Millennium zu füllen, am Markt zu bringen. Und dann haben wir den Wein also kostet so im Frühjahr 2000 und haben gesagt, nein, eigentlich ist er noch viel zu jung, es macht noch keinen Sinn zum Abfüllen. Haben dann nur 4 Jahre gewartet und haben dann 2004 abgefüllt. Es war 7000 Liter fast, 10.000 Flaschen, also eine schöne Menge auch. Das ist ja das Schöne bei diesen großen Fässern, dass man dann eine richtige Menge
ja,
hat.
Ja.
haben das bei jeder Verkostung mitgehabt, bei jeder Präsentation, auf jeder Messe. Überall haben wir den Wein herzagt. Er war relativ flott ausverkauft. Mhm. Aber den ersten vollen Karton haben wir erst nach einem Jahr in Österreich verkauft.
Okay.
Das hat bis auf ein paar gute Kunden, ein paar private, ein paar gute Häuser haben damals immer schon gerne unseren Wein gekauft. Hat das kein Schwein interessiert in Österreich. Das war einfach so spannend, dass das alles Übersee gegangen ist. Japan und USA, die haben uns das aus der Hand gerissen. Aber in Österreich war das echt ganz, ganz schwierig. Bis dann 91 war dann der Grüne Veltliner, 93 Grüne Veltliner, und dann ist eben der 95er rausgekommen, 2012 haben wir den abgefüllt. Weil der Papa hatte immer schon was weggelegt gehabt. Das heißt, wir haben die Weine ja im Keller gehabt. Das war ja, das Radl ist ja schon im Laufen gewesen. Und dementsprechend haben wir ja mit diesen Weinen auch weiterarbeiten müssen. Und der 95er war dann der Durchbruch in Österreich, witzigerweise. International war das jetzt nicht wirklich so spannend. Mhm. In der USA habe ich das auch ein paar Mal erzählt, natürlich bei Verkostungen. USA ist immer noch unsere zwei stärksten Exportländer. Und die haben gesagt, wir wissen nicht, dass der Wein gut ist, deswegen kauft man ja, die Bewertung ist uns wurscht. Da habe ich dann wirklich aufpassen müssen, dass ich das nicht zu viel erzähle und sowas. Ist auch dort nicht mehr worden und nicht weniger, also das ist da konstant geblieben. Wo es uns wirklich viel gebracht hat, war in Österreich.
Okay.
Dass da einfach wirklich wir wieder bekannter geworden sind, viele alte Kunden, die gesagt haben, wir haben euch in die 80er-Jahre, 90er-Jahre viel auf der Karten gehabt, aber dann hat sich halt die Stilistik geändert und so. Oder der Geschmack in Österreich, also der Kunde sich verändert und die Eltern war das aber immer wurscht, die sind einfach der Linie treu geblieben und dann, jetzt kommt es wieder zurück.
Hey, cool.
Ich vergleiche das immer gern mit einem Pendel. Wenn du in der Mitte beim Pendel bleibst, das Pendel schlägt einmal in die Richtung aus und dann in die andere Richtung. Und wenn du immer dem Pendel nachgehst, dann bist du oben, wenn das Pendel aber schon wieder zurückgeht.
Okay.
Und wenn du immer in der Mitte bleibst, dann trifft dir das Pendel zweimal voll.
Ja, stimmt. Ja.
Und da kannst du einfach wirklich auch deiner Stilistik treu bleiben, kannst da an der Qualität feilen, kannst das besser machen und musst nicht immer alle paar Jahre jeden Trend nachrennen und alles neu erfinden, wenn du einfach deine Stilistik hast.
Ja. Also ich frage mich bei sowas immer, warum gibt es überhaupt sowas? Also diese extremen Trendwellen, also gerade auch diese Jungweinwellen. Also ich denke mal, wenn ich irgendwie was gefunden habe, was mir schmeckt oder was ich irgendwie von der Philosophie irgendwie verstehen kann, dann will ich doch irgendwie das langfristig trinken. Und also denke ich mir echt, warum das immer solche großen, extremen Wellen gibt.
Nein, ich glaube aber, jeder Umbruch bringt auch was Neues. Ist für mich auch, weil die mit den Naturweinen, mit den Orangeweinen ja genau dasselbe jetzt. Das heißt, das war ein riesengroßer Modetrend, vor allem, oder immer noch, aber inzwischen kannst du ist das meiste oder sehr, sehr viel schon wirklich gut. Es gibt fast kein fehlerhafter, es gibt einfach viel, viel mehr gute Natur- und Orangeweine. Vor 5 Jahren hast du da nur suchen müssen. Und da entwickelt sich schon auch Neues durch Trends. Also man darf nicht jeden Trend verteufeln, sonst wäre einfach überhaupt keine Entwicklung da.
Ja.
Aber die Hauptlinie, genau, man kann es ja immer spielen. Also wir haben auch unsere Naturweine in Semikolon-Linie. Das ist auch Maische vergoren, unfiltriert, ungeschönt. Da lernen wir auch sehr viel, wie kann ich anders mit einem Wein umgehen, wie kann ich vielleicht mit einer bisschen Maische in die regulären Weine reinspielen, wie kann ich vielleicht Trauben reingeben, wie kann ich vielleicht nur 10% Maischeanteil. Also da kann man ganz viel experimentieren und das bringt, und diese Experimente bringen dich auch weiter. Also das ist schon wichtig.
Voll. Ja, absolut. Ich könnte natürlich mit dir den ganzen Tag irgendwie wieder plaudern über diese ganzen Themen. Vor allem, ich merke einfach, dass bei dir die Weinreifung irgendwie ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Natürlich auch fürs Weingut. Also gerade wie du sagst, eben mit diesen Anfängen von der Vinothek und so weiter. Ich würde gern, wenn es für dich in Ordnung ist, zur Baumpresse thematisch auch schon mal so ein bisschen wechseln. Okay. Das war nämlich auch was mich echt da vor allem beim Landersbaching wie lange irgendwie auch begleitet haben. Das ist ein Wein, glaube ich, den kennt man auch von euch. Also neben der Vinothek ist die Baumpresse so ein großes Highlight bei vielen, auch mit diesem Event, ja, mit dieser alten, großen, traditionellen Baumpresse, wo man auch schon auch immer noch irgendwie dabei sein kann bei diesem Event, oder?
Ja, natürlich, da kann man mithelfen,
ja. Ich glaube, dass sich das die Leute so ein bisschen vorstellen können, warum Baumpresse und wie groß ist das? Vielleicht irgendwie ein paar Worte dazu, dass man sich das vielleicht ein bisschen mehr vorstellen kann, was das überhaupt heißt, ja, der Grüne Wediner Baumpresse.
Also Baumpresse heißt der Wein, weil er mit der riesengroßen alten Baumpresse gepresst worden ist. Ist eine Holzpresse, die ungefähr 350 Jahre alt ist, ist 12 Meter lang, der Stamm ist aus einer einzigen Ulme herausgehackt worden, also riesengroßer, muss ein riesengroßer Baum gewesen sein. Und der Papa hat bis in die Ende der 80er Jahre damit regulär noch gearbeitet. Also war das damals schon eine Sensation. Gut, das hat keinen interessiert, weil es einfach relativ normal war. Aber er hat immer gesagt, diese Pressen, die damals aufgekommen sind, wo einfach zwei Stahlplatten zusammengedrückt werden und das alles ausgequetscht und zermatscht, das war einfach, das wollte er einfach qualitativ nicht. Also das hat er immer gesagt, das ist nicht gut für die Qualität. Da presst er lieber mit der alten Presse weiter. Bis dann die pneumatischen Pressen aufkommen sind, die jetzt der Stand der Technik sind, wo einfach ein Luftballon praktisch gegen ein Sieb gepresst wird, mit relativ wenig Druck. Da kann man einfach wirklich schön sauber, vorsichtig auch pressen damit. Aber bei der Baumpresse ist es natürlich auch noch spannend, weil so ein Pressvorgang dauert 10, 12 Stunden. Kommt natürlich auf die Sorte und am Jahrgang drauf an.
10, 12 Stunden?
Genau. Es presst wird nur am Abend. Am Tag lest man ja. Da ist es damals im Weingarten, ursprünglich so ist dann zum Schluss, jetzt haben wir dann schon einen Traktor gehabt und so, aber ursprünglich ist es im Weingarten schon zerstampft worden, ist dann in ein großes Holzfass reinkommen, ist bei uns in Hof gebracht worden, in diesen Pressraum. Da hat es einen Seiboden und einen Pressboden geben. Und da ist es auf den Seichbier einmal hingeleert worden, da ist einmal der Saft dann schon durch ein Holzgatter, durch so Holzlatten einfach schon weggeronnen Richtung Keller, und die Trauben hat man dann am Abend in den Presskorb geschaufelt und hat dann erst zum Pressen angefangen.
Okay.
Also am Tag eben im Weingarten draußen, da ist ja Licht, und am Abend kann man eh drin pressen, drin arbeiten. Das hat man dann einfach erst in der Nacht gemacht.
Okay.
Und das dauert halt ungefähr 18, 12 Stunden. Ja.
Wahnsinn, okay.
Ist ein ganz, ganz spannendes Pressen. Extrem viel Luftkontakt. Also eigentlich so, wie man sagt, dass man nicht arbeiten soll. Also wie es die Schulen jetzt lernen, oder ich weiß nicht, wie es jetzt gerade gelernt ist, aber wie in Geisenheim war damals, ist es so gelernt worden, ja, nicht mit Sauerstoff, sondern am besten mit Argongas überlagern und alles runterkühlen und ja,
niederschwefeln.
Vorher schon die Trauben. Und das ist eben, jetzt erntest du schon den ganzen Tag, es steht schon den ganzen Tag um und um, dann gibt es im Presskorb, da drin vom Presskorb raus über einen Holzboden in eine Rinne, von der Rinne in eine Betonzisterne, von der Betonzisterne direkt runter in den Keller, also extrem viel Sauerstoff.
Und das eigentlich bei so frischen Weinen. Also da würde ich jetzt, muss ich ehrlich sein, als Sommelier denken, also schon auch, wie man es lernt halt einfach, nicht? Also ich bin jetzt ja nicht der Winzer, aber das ja, wie du sagst, dieser Kontakt, dieser Sauerstoffkontakt, dass das irgendwie den Wein, die Frische nimmt.
Nimmt es am Anfang auch.
Okay.
Also die Baumpresse, wenn du die ersten 2-3 Jahre trinkst, schmeckt es, als ob das 5-6 Jahre alt wäre.
Okay.
Nach 5-6 Jahren schmeckt es, als ob es 5-6 Jahre alt ist. Und jetzt haben wir einen 15er im Glas. Ja. Der ist jetzt bald 10 Jahre alt, ist jetzt seit 2020 in der Flasche, also der ist jetzt nicht so lange im Holzfass gelegen. Und der schmeckt halt immer noch, ob er erst ein paar Jahre alt ist. Also die Weine sind dann extrem langlebig. Die machen schon ganz viel Oxidation in diesem am Anfang, und dann bleiben sie aber extrem stabil. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe, früher mit ganz wenig Technik oder ohne Technik, oder Technik war immer dabei beim Pressen, aber dass dadurch die Weine einfach extrem langlebig werden.
Wahnsinn, total spannend, muss ich echt sagen. Ich glaube, die letzte Baumpresse, die ich probiert habe, 11, 12, irgend sowas, 12 Jahrgang,
glaube ich.
Ja. Ich glaube das, ja, Jahrgang 12. Bin aber total gespannt. Darf ich mal einen Schluck?
Na bitte,
ja. Also Jahrgang 15, Baumpresse, Riesling, okay, dann habe ich mir da...
Das ist jetzt Riesling, das letzte Mal war Grüner Veltliner.
Okay.
Also 12 und 13 hat es gegeben, 12 war Riesling, 13 war Grüner Veltliner und jetzt sind wir wieder Riesling.
Ah, okay.
Die Trauben, also das ist immer unterschiedlich, da gibt es kein System.
Ja,
okay. Wir entscheiden einfach ein paar Tage vor dem Lesen, welche Trauben sind perfekt, was steht wirklich perfekt da, und da die Trauben nehme ich dann für die Baumpresse. Also die Baumpresse soll schon was Besonderes sein, nicht nur, weil es einfach Baumpresse ist, sondern es muss einfach das ganze Produkt muss einfach passen, um was Besonderes sein.
Okay.
Und da schauen wir halt wirklich drauf, dass wir wirklich das beste Traubenmaterial nehmen dafür.
Mhm. Farbe gewaltig. Das ist wieder 12,5 Alkohol für 2,15. Hä? 2,15 war ja also so, wie man es lernt und wie man wieder erzählt und so weiter, ja ein sehr warmes Jahr und so weiter und so fort, nicht?
Genau, nach diesen katastrophalen 14er-Jahr. Ja,
genau.
Wo die Weine jetzt richtig gut zum Trinken sind,
ja.
Die 14er. War 15 einfach wieder ein schönes, normales, gutes Jahr.
Ja. Mhm. Boah. Ja, richtig gut. Ein bisschen mehr Kraft, allgemein, wie der Vinothek. Also jetzt dafür mein Geschmack. Wo der Vinothek eher mit dieser mehr frische, mehr elegantere Stil und der Baumpresse, der aber auch mit einer sehr guten Säure für 2,15 wirklich cool mitbringt und auch, ich weiß nicht, also wie du sagst, es fühlt sich so an, wie wenn der Wein definitiv noch nicht 2,15 wäre. Also einfach nur so cool jugendlich im Glas ist, richtig gut. Mit ein bisschen mehr Kraft, also kann man echt gut quer über Menü sehr gut vorstellen.
Auf jeden Fall, also das,
ja.
Das sind eigentlich fast alle Weine, unsere Weine kannst du fast allen verwenden.
Ja.
Also das ist nicht jetzt so, ja.
Also
trinkfreundliche Weine, also essensfreundliche Weine.
Ja, also kein Wein für einen Gang, sondern Wein für ein Menü sozusagen. Und einfach mal durchprobieren. Ja, richtig gut. Wann habt ihr dann logischerweise das Baumpress-Event ist dann immer unterschiedlich vom Termin, oder?
Früher war das immer so Anfang Oktober.
Ja.
Also immer, es ist immer relativ am Ende der Ernte. Aber da die Ernte immer früher ist, ist das natürlich auch immer früher. Also es war letztes Jahr jetzt Ende September sind wir jetzt, ich glaube 27. so ungefähr.
Mhm.
Also das ist dann, wer mal vorbeikommen will, gerne auf der Homepage schauen oder in diesen diversen sozialen Medien.
Mhm.
Wir können das nicht ewig lang vorplanen, weil es natürlich auch eine Wettergeschichte ist. Es kann ja sein, dass wir es einfach in der Früh sagen, nein, wir können nicht ernten, weil es regnet, wir müssen es einen Tag später machen.
Mhm.
Also das kann natürlich auch immer passieren. Aber wir machen das immer als ganz lustige Veranstaltung. Wir laden alle Praktikanten von den anderen Weingütern ein rundum, weil natürlich keiner von den Praktikanten sowas jemals gesehen hat mit so einer Baumpresse. Sie gilt ja als größte existierende Holzpresse der Welt.
Was kannst du so pressen, so ungefähr?
Also wir pressen zwischen 3.000 und 4.000 Kilo jetzt immer. Der Korb ist dann ein bisschen über halb voll. Also es geht in den Korb 6.000 Kilo Ausgangsmaterial rein,
okay.
Wobei ja ein Teil vom Saft ja gleich wegrennt. Wir haben bis vor 3 Jahren haben wir so eine uralte Gummiquetsche gehabt, wo wir die Trauben reinleeren. Jetzt dürfen die Praktikanten, nachdem sie die Füße gewaschen haben, reinhupfen in den Korb und dann schlafen sie mit der Hand. Also mit der
Hand und Füße.
Und da haben wir festhalten, das Weinglas.
Ja.
Aber es ist immer recht lustig, wenn da 5, 6, 7 Praktikanten dann drinnen und umhupfen.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen weniger Gerbstoffeintrag bringt als diese Quetsche, die zwar auch jetzt, also es sind weiche Gummirollen, wo einfach nur die Traubenschale gebrochen wird, aber mit den Füßen ist es natürlich nochmal was anderes.
Ja.
Und es hat einfach jeder einen Spaß dabei.
Das stimmt, mit einem Glas Baumpresse in der Hand, genau. Dann.
Nein, und eben alle Praktikanten werden eingeladen, jeder nimmt eine Flasche Wein mit, wir machen eine Weinbar, weil ich finde das Netzwerken einfach auch so wichtig unter die Praktikanten, die alle während der Weinlese nicht rauskommen, weil jeder im Keller irgendwo oder im Weingarten eingesperrt ist. Nein, muss man aufpassen mit Einsperren im Keller.
Ja.
Und das wissen aber alle anderen Weinbauern auch, dass es eine tolle Geschichte ist, kommen teilweise selber mit und so. Und da machen wir eine richtig schöne Veranstaltung, wo halt wirklich viel gegessen, viel getrunken wird. Und jeder nimmt den Weine mit großen alten Schweinetrog mit Eiswürfeln, wo die ganzen Flaschen reinkommen und so.
Ah, cool. Okay. Also gerne mal vorbeischauen, unbedingt. Das wäre, glaube ich, echt ein interessantes Event. Voll. Bevor wir zu den bekannten Probeschluckfragen zum Schluss kommen, würde mich nur total interessieren, was war so dein ältester Weißwein, den du probiert hast, wo du sagst, boah, der ist mir jetzt nur echt in Erinnerung, weil der war richtig gut noch. Kannst du dich nur an irgendwas erinnern, wo du sagst, vielleicht sogar vom eigenen Weingut oder irgendwie was anderes, wo du sagst, trocken, würde mich total interessieren, wo du sagst, boah, das war richtig gut noch.
Na, von Reifegeschichten kann ich tatsächlich eigentlich hauptsächlich nur von uns reden,
ja,
weil ich sonst eigentlich jetzt noch nicht so viel Kontakt habe zu,
ja,
zu anderen alten Weinen.
Was war so das Greifteste, was du da probiert hast, was sagst?
73 grüner Veltliner Literware.
73 Veltliner Literware? Echt? Cool. Wie schmeckt sowas?
Das war nämlich witzigerweise, die habe ich erst vor ein paar Tagen aufgemacht gehabt. Das
echt?
Zwei, drei Wochen ist ja, die habe ich beim Zusammenrahmen gefunden.
Okay.
Das sind Einzelflaschen, Kronenkork, ganz wichtig. Ganz spannend, also uralt. Und am Anfang ein bisschen zu reif, also ja, ein bisschen modrig, also eh so, wie ich vorher schon erklärt habe.
Ja.
Und dann nach einer Stunde hat der Wein also richtig aufgemacht, eine richtig knackige Säure gehabt, also wahrscheinlich als ein Junge untrinkbar gewesen.
Ja.
Aber der hat so schön aufgemacht, dass man da eigentlich den ganzen Nachmittag dann die Flasche so immer wieder hingegangen sind, das haben wir im Lager bei uns gemacht, immer wieder eingeschenkt und weiter genuggelt dran. Und dann irgendwann plötzlich der Liter weg. Und das war eigentlich jetzt in letzter Zeit eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Leider Einzelflasche gewesen.
Cool. Und das in der Literflasche. Also es konnte man genauso gut jetzt von der Qualität wahrscheinlich irgendwie heutzutage in Bordellen abfüllen und einen coolen Namen draufschreiben und irgendwie gut verkaufen, weil es, ja, ich kann mir vorstellen, richtig gut war. Sie hat mich auch tatsächlich sehr interessiert. Ich weiß es bei mir gar nicht. Also ich habe zwar schon von den 70er Jahren definitiv, sowas 73 herum oder Anfang 70 irgendwie probiert, aber das waren irgendwelche Spätlesen, aber nicht unbedingt sehr trocken. Ich glaube, der gereifteste Federspiel, was ich probiert habe, war sicherlich von euch. War das, wie heißen die Federspieler, im Weingebirge oder... die, was auch sehr reif, genau, immer also habt, oder?
Weingebirge,
genau. Der war sehr reif war. Aber das wäre vielleicht eher noch ein spannender Punkt, den, was du vor dem Podcast schon angesprochen hast, was die Kollegen und Kolleginnen da draußen definitiv nur beachten müssen. Bei euch kann man ja direkt die Weine sehr gereift kaufen. Du hast ja eine coole Liste mitgenommen. Die Baller Bosch, die verkostet, die Weine jung kennt, aber auch gereift. Sehr spannend. Also Federspiele bis 2001 zurück.
Genau, wir richtig haben jetzt cool. Ein neues Lager gebaut. Wir haben einfach uns ein bisschen erweitert mit der Lagerfläche. Wir brauchen einfach viel Platz. Das ist halt einfach das. Und wir haben bis jetzt, also es ist ja altes Kloster, der Nikolaihof. Wir haben ganz viele dunkle, kleine Räume, die auch halbwegs kühl sind, weil teilweise ist immer römische Mauern bis in den zweiten Stock rauf, also ewig dicke Mauern. Und immer wenn wir einen Jahrgangswechsel gehabt haben, haben wir das übrig gebliebene einfach irgendwo in einen Raum eingestellt und die wieder anschauen können, weil da einfach dann schon wieder drei Jahrgänge drüber kommen sind und sonst was. Und das haben wir eben letztes Jahr im Frühjahr, haben die Katharina und ich, also die Katharina war da sehr dahinter. Ich hätte es wahrscheinlich einfach mit der Arbeit noch nicht so schnell antan. Aber das ist eben der Vorteil wieder, wenn wir zu zweit sind, haben wir einmal sortiert. Und es war unpackbar, was wir da alles gefunden haben. Echt nicht gewusst, dass wir so viel liegen haben.
Okay.
Also die Menge schon, weil die ist ja im Kellerbuch drinnen, aber wir haben nie eine Inventur gehabt, also wo jeder Wein jetzt wirklich katalogisiert war und sowas. Und dann haben wir mal alles aufgestellt, haben wir mal alles inventarisiert, katalogisiert und haben gesagt, so, naja, wie machen wir das jetzt? Selber trinken geht nicht. Und haben einfach wirklich diese Liste oder mal alles geschaut, wo... Ich schaue mir selber so gerne an die Liste.
Ja, ich finde das ja so cool, wenn man da ein bisschen durchgehen kann.
Überall, wo man mehr für die 7-Zehntel-Flaschen, weil da sind Magnum, Doppel-Magnum, 6 Liter, alles drauf, überall, wo man mehr als 120 Flaschen für die 7-Zehntel-Flaschen verfügbar haben, haben wir einmal mit der Baller Bosch verkostet.
Okay.
Weil wichtig ist, glaube ich, wenn sich keiner was vorstellen kann an einem Riesling-Federspiel, jetzt rein Flaschenlagerung, weil da ist jetzt also sehr viel drin, was wir einfach als Junge abgefüllt haben und jetzt einfach 20 Jahre gelegen ist. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir auch irgendwie dem Kunden ein Werkzeug in die Hand geben, dass er das einmal aussuchen kann, eine Beschreibung lesen, eine Farbe lesen, einfach, genau. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir kosten das alles durch und haben aus diesen Weinen, dann sind schwach 200 Positionen drauf, ich schlage da jetzt Riesling Federspiel vom Stein auf, das geht los jetzt bei 2001, 2003, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18.
Wahnsinn.
Und das macht halt echt Spaß, dass man da sich auch eine Jahrgangstiefe auf einer Weinkarte aufbauen kann. Wir haben bewusst die Preise auch gastrotauglich gemacht, weil wir wollen, dass die Weine getrunken werden. Wir wollen nicht, dass das jetzt irgendwo ein Ladenhüter wird oder irgendwo in einem Keller wieder runterkommt und nochmal 50 Jahre liegt, sondern das wirklich gedacht ist auch zum Trinken.
Es soll einfach auch Spaß machen,
oder? Genau. Ja. Und es soll einfach, auch wenn jetzt einer nicht 500 Euro für eine Flasche Wein ausgeben will, für irgendwas Reifes, soll er die Möglichkeit haben, einmal was Reifes, auch Smaragd, Federspiel, Wurst jetzt, aufmachen zu können und zu kosten können und sich einmal drüber trauen über sowas. Mhm. Und die Liste, also es ist bei uns auf Hof erhält, also für Private schaffen wir es nicht, weil die Weine werden alle raufgeholt, sie werden alle angeschaut, die Korken angeschaut, die neu etikettiert, geputzt, also gereinigt. Ja. Und wir haben nicht alle Weine jetzt vorrätig, dass man jetzt herkommen kann und sagen, wie von dem Flaschen.
Ja.
Aber es ist eben die Liste da. Es hat auch Töllerer hat einiges im Programm, Wiener Torell hat einiges im Programm. Die haben sich einfach an einen gewissen Lagerbestand hingelegt. Natürlich nicht alles, weil 200 Positionen kann man sich nicht hinlegen als Händler. Aber dort kann man auch relativ einfach eben auch die reifen Sachen beziehen. Und cool. Das macht halt echt Spaß.
Macht das Sinn, also eben gerade das rein irgendwie diese Geschichten jetzt in die Gastronomie reinzugeben, weil es soll ja wieder so ein bisschen mehr Ansporn sein, also Österreicher trinken einfach wahnsinnig gern in der Gastronomie und ich finde das auch wahnsinnig cool, also das bringt halt einfach diese Erlebnisse, so wie ich erzählt habe, mit diesen Fasseverin im Urlaub und das hat mich einfach so abgeholt und ich glaube diesen Urlaub wie unter anderem auch wegen dem Wein lange nicht vergessen und das finde ich halt auch cool, wenn die Gastronomie dann auch Zugang zu so gereiften Sachen hat, vor allem wenn es ein Weingut ist, die definitiv mit diesem Thema Weinreifung im Weißweinbereich da so viel Erfahrung hat. Also mir hat definitiv das Weingut von meiner Sichtweise, wie Weißwein oder allgemein Wein reifen kann, total positiv beeinflusst in meinem Denken. Ich hoffe, euch da draußen auch. Bevor wir aber Schluss machen, gibt's noch die Probeschluckfrage für dich, Nikolas. Wie glaubst du, schaut's zu diesem Thema, also dieses Weinreife-Thema in Österreich, in großer Zukunft, also so 50 Jahre, in ganz später Zukunft, wie schaut's da aus? Glaubst du, ist es dann in Österreich immer mehr Thema? Oder wie verändert sich das in der Zukunft?
Also in 50 Jahren ist ein bisschen weiter Vorblick, schauen wir mal. Ich hoffe, es wird dann noch Wein getrunken und nicht nur alkoholfreie Sachen.
Güter 10, ja. Also genau. Bleiben wir mal bei 10.
Genau. Unsere Weine sind übrigens alle für den Dry January geeignet, weil sie alle trocken sind. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass das einfach stärker und stärker wird mit den reifen Sachen. Ich glaube, dass viel weniger getrunken wird in Zukunft. Das merkt man jetzt schon. Ich glaube, dass das nicht mehr weggehen wird. Oder wir brauchen es, kann auch sein, dass es sehr schnell geht, dass wir einfach, um unseren Kopf freizumachen, wieder mehr trinken müssen und so die anderen Probleme, die wir haben. Ich glaube, dass einfach weniger getrunken wird, aber bewusster getrunken wird. Dass Leute vielleicht nicht 5 Flaschen am Abend trinken, zu zweit oder zu dritt, sondern nur noch 2 und dafür aber was Hochwertiges, was Reifes, was Besseres. Genauso wie Fleischkonsum. Für mich ein Thema, lieber einmal die Woche ein ordentliches, gutes Demeter Wagyu-Steak und nicht jeden Tag einfach irgendein Schrott. Und ich glaube, das werden wir beim Wein auch merken, dass das einfach in die Richtung geht.
Ja, trinkt man vielleicht sogar 2075 einen Wein von 2025 vom Nikolaihof? Ist das einmal ein Thema? Also so lange Weinreifung, macht das überhaupt Sinn?
Nein, es macht definitiv Sinn, weil also ich habe eben, wie gesagt, also wir haben ja Weine, also ich koste regelmäßig Ende der 70er Jahre.
Ja.
Das heißt, es ist ab bald 50 Jahre her. Also es ist jetzt.
Ja.
Es klingt schräg, aber 2000 ist jetzt schon 25 Jahre her.
Ja, stimmt.
Und das kannst du nicht erinnern, ich schon.
Vor allem zumindest nicht verkostungsmäßig. Ja. Ja, absolut.
Das ist, also ich glaube wirklich, dass das einfach der Trend in die Richtung gehen wird, bessere, hochwertigere Weine zu trinken, aber weniger.
Ja, cool. Ja, und die letzte Frage, weil ich dir schon so viele Fragen gestellt habe heute zu verschiedenen Themen, ist immer vom Gast an mich. Also wenn du noch eine Frage mitgebracht hast, was dich vielleicht interessiert zum Thema Weinreifung, irgendwas oder reife Weißweine, dann ist jetzt die beste Möglichkeit vorm Schluss.
Muss ich jetzt auch was fragen? Na, aber es ist halt spannend. Wie siehst du das aus der Sommelier-Richtung jetzt? Einfach mit reife Sachen und weniger trinken?
Ja. Also, ich glaube, dass es immer mehr Thema ist, gerade, vor allem gerade in der Gastronomie. Also, wir Österreicher trinken einfach wahnsinnig gern auswärts. Also, das sieht man schon. Und ich finde das einfach wahnsinnig cool, ja. Das ist natürlich Storytelling und eine Geschichte und Wein ist Emotionen, nicht nur einfach ein vergorener Traubensaft sozusagen. Und dass die Gäste einfach das wahnsinnig interessiert und auch spannend finden, wenn sie jetzt einen Wein aus 2008 trinken, der vor einem Dreivierteljahr abgefüllt worden ist. Und dass das wahnsinnig begeistert. Also ich kann sagen, dass da gerade Nikolai wirklich gut immer ankommt. Vor allem, weil die Weine einfach auch nicht so gereift schmecken. Ja. Ich habe das immer gern gemacht, irgendwie blind einzuschenken und habe einfach immer gefragt, ja, was ist das für ein Jahrgang oder was glauben Sie, dass das ist? Und ich glaube, dass das schon ein Punkt ist, was viele Gäste interessiert, was sie aber teilweise selber noch nicht glauben, dass es interessiert, dieses gereifte Weinthema. Und ich glaube, also wie du sagst, da kann ich echt nur mehr unterschreiben, dass das immer mehr Thema wird, wieder, also wie du sagst, dass es früher schon mal Thema war und kurz in Vergessenheit geraten ist und wiederkommt. Ich hoffe, dass es so weitergeht, weil ich trinke es wahnsinnig gern und was man selber gern trinkt, schenkt man gern aus. Also ich kann das nur unterschreiben und ja, hoffe, dass das weiterhin in die Richtung geht und dass man gereifte Weine eine Zukunft schätzt, ja, vor allem beim Weißweinbereich. Und sich nicht anhören muss, vor einem 22er Federspiel, dass der langsam irgendwie schon von der Karten kehrt. Ja, voll. Danke für die Frage. Danke auch für die Bombenweine, die du mitgenommen hast und auch für das coole Thema. Also ich glaube, dass das echt ein richtiger spannendes Thema auch für die Leute da draußen war, weil das einfach immer mehr Thema ist. Also natürlich kennen die ganzen Kolleginnen und Kollegen da draußen das Weingut. Aber ich glaube, es ist einmal spannend, eben von dir persönlich zu hören, wie du das Thema siehst und die Philosophie dahinter einfach wahnsinnig interessant ist. Und ja, danke, dass du da warst.
Ja, gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Zeit ist verflogen.
Ja, sehr.
Falls du es schaffst, die Weine heute nicht auszutrinken,
ja.
Lass wirklich ein paar Tage stehen, beobachts.
Okay.
Einfach Stoppel drauf, in den Kühlschrank stellen, gar nicht mit irgendeinem Gas oder Vakuum oder sonst was, also sondern einfach entwickeln lassen.
Cool.
Und du wirst einfach sehen, dass die einfach in 3 Tagen ganz anders dastehen.
Aber genauso gut.
Genau, anders, also ja. wirklich anders. Ja. Also jetzt will ich nicht sagen besser oder schlecht, also,
ja.
sondern einfach wirklich anders. Und das ist aber immer ganz spannend zu beobachten.
Cool.
Ist natürlich schwer, weil die Flaschen sind einfach klein, es sind
ja.
0,75er Flaschen. Das gehört eigentlich eher alles im Magnum.
Ich bin ja
aber
ja.
Das ist einfach ganz spannend zu sehen, wie sich die Weine auch entwickeln dann in der Flasche noch.
Cool. Super. Ja, danke für deine vielen Inputs. Und ja, wir da draußen hören uns dann wieder nächste Woche, aber dann mit einem ganz anderen Thema als wie Weinreifung. Ja, und bis dahin dann. Ciao. Servus.
Servus. Pfiat euch.